Hallo und willkommen zurück, grüß euch, hallo, Herr Reinspazier zu uns zum Daily Game Podcast. Wir sind wieder da und wir sitzen diesmal zu dritt hier. Bei mir ist einmal der Manuel.
Hallo.
Es ist auch wieder der Michi mit von der Partie.
Ich werde sprechen.
Und mein Name ist Sinan und wir wollen heute wieder eine Sonderfolge machen zu Mandalorian. Wieder genauso wie bei Super Mario. Es ist gerade so top aktuell. Die Serie ist aus meiner Perspektive definitiv beendet. Aber wir haben auf jeden Fall Staffelfinale Season 3 und es war ein ziemlich geiler Ritt, über den wir uns jetzt unterhalten wollen. Wir werden jetzt nicht zu tief in die Star Wars Lore eintauchen, einfach aus dem Grund, weil die Star Wars Lore schier unendlich ist. Also wirklich, da gibt es so viel, was man da fast schon studiert haben muss, damit man wirklich sich auskennt. Wir sind Laien, das möchte ich gleich betonen. Wir sind Laien und Fans. Wir kennen uns ein bisschen aus, ja? Der Michi hat nur die mehrere Ahnung von uns. Der Manuel ist dann so in der Realfilm- und Serienwelt nur der mit der mehreren Ahnung. Und ich bin einfach ein Liebhaber des Genres, dem es teilweise wurscht ist, ob etwas kanonisch ist oder nicht. Hauptsache, es knallt. Und in unserer drei Perspektiven werden wir jetzt Mandalorian einfach ein bisschen analysieren für euch, ein bisschen drüber reden, was war geil, was war nicht so geil. Und wieso hätten sie sich Boba sparen können? Aber ich habe mir gesagt, ich fange immer so gerne mit Michi an, weil der hat meistens irgendein geiles Background-Wissen, auf dem wir aufbauen können. Was kannst du uns zu den Mandalorianern denn erzählen?
Da geht's dann gleich einmal los mit, aus welchem Gehege magst du es denn haben? Magst du es aus dem Expanded Universe, wie es früher geheißen hat, und jetzt Legends haben? Magst du es zum jetzigen Kanon haben? Also wenn wir da anfangen, wird es ein Special, 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 das über Tage geht. Also so gut habe ich mich dann leider nicht vorbereitet. Aber im Großen und
Dann
Ganzen.
machen wir es mal so. Was ist was müsste jetzt, angenommen, jemand hat noch nie Star Wars gesehen und möchte mit Mandalorian einsteigen, was müsste die Person über Mandalorianer wissen, damit sie kapieren, worum geht es denn eigentlich in der Serie?
Ganz ehrlich, das ist eigentlich der perfekte Einstiegpunkt. Wenn du vorher noch nie was gesehen hast, kannst du bei Mando einsteigen und bist vollkommen dabei, lernst im Laufe der sogar den ersten Staffel relativ viel über die mandalorianische Lebensstile. Ich sage absichtlich Stile, weil es da doch wieder einige Auskopplungen noch gibt. Und so wie du es jetzt eigentlich gesagt hast, wenn noch nie jemand was von Star Wars mitgekriegt hat und sich trotzdem für Mando interessiert, ja, ist eigentlich ein super Einstiegspunkt, weil das, was du wissen musst und dass dir die Serie gefällt, bekommst du in den ersten, sag jetzt mal, drei Folgen. Spätestens dann solltest du gehookt sein. Und wenn es dann in die Tiefe geht dazu, dass du sagst, du willst mehr über das ganze mandalorianische Geschichtliche und Drama drumherum erfahren, ist wahrscheinlich oder sind The Clone Wars und Rebels, sind beides animierte Serien, wahrscheinlich die erste Wahl, weil da auch sehr viel passiert. Es wird auch erwähnt in der jetzt dritten Staffel von Mandalorian. Also Vorsicht, Spoiler für Mandalorian und alle Star Wars. Also ich werde mich da jetzt nicht zurückhalten. Ich weiß
Nein,
nicht,
nein,
was ihr
das
das
ist, also,
vorhabt.
mit dem muss
Also
jetzt jeder rechnen, dass wir das spoilern.
Wie gesagt, es wird in der dritten Staffel erwähnt, eben die große Säuberung und die Belagerung von Mandalore. Das sind eben die Zerstörung von Mandalore durchs Imperium und was da alles passiert ist. Und das Ganze wird eigentlich schon fantastisch in der Clone Wars und The Rebels erzählt, in der animierten Serie. Und auch Darth Maul hat eine große Rolle mitzuspielen eigentlich, gerade auch was das Darksaber betrifft und die Death Watch, die nur einmal genamedroppt wird in der dritten Staffel. Also da steckt schon sehr viel dahinter. Gerne. Lass uns damit mal auseinandersetzen, aber wie gesagt, das ist ein richtig, richtig Deep Dive. Da jetzt nur die Oberfläche anzuschneiden, am besten Mando Staffel 3, da erfährt man wirklich so das Oberflächlichste und das ist nicht negativ gemeint.
Ich habe vorher kurz in Manuel habe ich nicken gesehen, wo du gesagt hast, quasi man steigt ein, Mandalorian, und ab der zweiten, dritten Episode bist du am Haken. Jetzt hast du von uns vorher erzählt, du hast die animierten Serien nicht geschaut, also weder Legends noch Clone Wars. Hast du auch das Gefühl, dass man bei Mando bei der zweiten, dritten Folge am Haken ist oder nicht?
Na, sie haben sehr smart gemacht. Also, ich würde sagen, wenn man mehr Interesse hat, kann man natürlich mehr Sachen schauen, aber es funktioniert. Also, für mich funktioniert es auch ohne das breite Wissen. Es wird in der Serie, ich finde, es wird ziemlich smart immer auf den Punkt gebracht, um was es geht oder was passiert ist. Es ist ja.
Also, ich traue mir jetzt zu behaupten, dass Mandalorian der größte und beste Schachzug, den sie gehabt haben, um die breiten Massen abzuholen, ist Baby Yoda Grogu. Das ist jetzt meine Behauptung, dass das eigentlich für den Einstieg in die Mandalorian Story für unfassbar viele Menschen ein Key Faktor war, weil das so typisches, hey, wir brauchen eine Figur, die erstens scheiße viel Merchandise verkaufen kann, zweitens möglichst viel Kiddies abholen kann und drittens einfach in jeder Szene unglaublich süß ausschaut, so dass man das immer wieder mal dazwischen quetschen können als Szenenfüller. Was sagt ihr dazu?
Ja, das war Star Wars schon immer. Also George Lucas hatte schon in den 70er Jahren ganz genau gewusst, was er tat. Also er meinte, er möchte mit den, also Anteil an den Spielzeug, an den verkauften Spielzeugrechten haben. Der wusste schon ganz genau damals, was Merchandise bedeutet. Und ja, Star Wars war schon immer, auch wenn es viele Fans nicht wahrhaben wollen, es war immer für Kinder gedacht, unter Anführungszeichen. Das war die Prämisse, unter der er es entwickelt hat. Und die Fangemeinde hat sich dann einfach so großartig entwickelt, von klein bis groß. Und von dem her, ja klar, ganz ehrlich, Baby Grogu, immer noch besser als Baby Yoda mittlerweile, ist schon ein Verkaufsargument, ja. Keine Frage.
Ja, wohlgemerkt kein Baby ist, sondern im Laufe des Jahres finden wir aus, der dürfte um die 60 Jahre alt sein.
Ja, was bei der Rasse ja, wie wir durch Yoda wissen, ja im Grunde doch noch Kleinkind ist, ne?
Manuel, wie war es für dich? Bist du empfänglich für so Cuteness-Dinger?
Naja, der Michi hat schon richtig gesagt. Also für mich persönlich, ich krieg in Mandalorian so viel Star Wars, weil du hast da ein, zwei, drei, keine Ahnung, Puppen. Ich meine, man sieht, dass es Puppen sind, obwohl sie es so genial machen, aber du hast diese Puppen und die agieren miteinander oder Mandalorian zusammengefasst. Du hast einen Typ, von dem du das Gesicht nie siehst, der hat immer einen Helm oben, du hast keine Mimik und der ist mit einer Puppe unterwegs. Das ist einfach genial. Und das war Star Wars, wie der Michi gesagt hat, das war Star Wars schon in den 70ern und ja, für mich ist diese Puppen, ich denke da an die dritte Season, ja, mit den Anzellorianern und Grogu. Das sind zwei Puppen, die irgendeinen Blödsinn machen, aber für mich ist das Star Wars. Ich meine, es ist totaler Blödsinn und als Erwachsener schaust du dir das an und es ist einfach top. Es ist, ja, man will das sehen. Es ist
Yes, 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 yes,
es
yes,
ist
yes.
total Star Wars für mich. Ja, also wirklich, je komischer und otter, also die Designs und das ganze Zeug, umso cooler. Das,
Es
ja.
ist mir aber auch bei Mandalorian in alle drei Staffeln aufgefallen, sie haben wieder mehr auf Puppen gesetzt und weniger auf CGI. Und das war ja damals der Charme der Ursprungstrilogie, war ja, dass CGI sich auf die Weltallkämpfe beschränkt hat. Aber halt so Alien-Geschichten primär mit Masken, Prothesen und mit Puppen gemacht worden sind. Siehe Jabba the fucking Hutt, der ursprünglich gigantische Puppe mit, glaube ich, drei Leuten war.
Mindestens vier.
Mindestens
Ja.
vier. Jeder irgendwie a Körperparzelle gesteuert hat.
Es waren
Und
zwei im Kopf und auf jeden Fall zwei dahinter.
mittlerweile Jabba nur noch ein riesiger Blob aus CGI ist. Also das ist mir auch aufgefallen und das ist mir auch positiv aufgefallen. Obwohl ich jetzt nicht so der heißblütige Fan bin, ich bin jetzt keiner der Menschen, die Prequels verfluchen wegen dem CGI, sondern ich habe das einfach wirklich trotzdem schön gefunden, weil die Puppen so gut gemacht waren. Allesamt. Und Baby Grogu natürlich allen voraus.
Du kannst das Auge nicht, also das wirst du nie können. Du kannst das Auge nicht so betrügen, dass du dich so, also ich kann mich nicht so auf das CGI einlassen. Ich habe da immer so Probleme damit. Also ich bin nicht für null CGI, oder? Ich finde, es ist oft notwendig. Aber wenn ich manche Filme anschaue, Jurassic World oder so, wenn sie da Blut mit CGI hinmachen, da denke ich immer, warum?
Jetzt hast du doch, du ziehst wirklich tief aus dem Klo was aus, aha.
Ja, es ist so, oder? Ja. Und drum, da lasse ich mir lieber auf so ein Puppending ein, oder? Wenn ich an die Echsenlady denke in Mandalorian, oder? Ich meine, das ist wirklich so eine Puppe wie in den 80er, 90ern, oder? Das ist jetzt nicht so besonders, oder? Wie Grogu oder so. Die war
Mir
sicher
kam
so teuer.
es vor wie eine Figur aus den Dinos.
Ja, voll, aber ich lasse
Ja.
mich voll gerne auf das ein. Das ist für mich Star
Absolut.
Wars, oder? Da lasse ich mich gern drauf ein. Ich weiß, dass nicht echt ist, aber ich akzeptiere, wie soll ich sagen, Ich bilde mir das dann echt ein.
Aber auch die Maskenbildnerei, also dass zum Beispiel Aliens nicht einfach nur irgendwie Blueface waren mit CGI drüber, sondern wirklich wahrscheinlich irgendein armer Tropf, der 7 Stunden in der Maske gesessen ist, bis das alles drauf war. Und, wer war das? Der Cowboy, der was da daherkommen ist,
Ach so, wie heißt er?
Bane?
Cat Bane, ja.
Cat Bane, oder wie heißt der?
Cat Bane,
Cat
oder
Bane, Cat Bane,
Cat
genau.
Bane.
Der daherkommt und den sein Make-up schaut einfach zu geil aus, der Typ, und die Stimmen dazu, also
Irre,
diese
irre.
Präsenz kannst du mit CGI nicht kreieren. Da bin ich ganz bei dir.
Weil CGI, es ist ja, wie soll ich sagen, es sieht ja trotzdem off aus und das ist ein bisschen befremdlich, aber auch unheimlich. Aber trotzdem real, oder? Du, das Auge sieht, du kannst das angreifen, oder? Also es hat einfach was. Also.
Es gab aber einen CGI-Punkt, wo ich sage, Hut ab, das hat scheiße gut ausgeschaut. Und wir haben ja vorhin angekündigt, wir werden fix spoilern. Und das war Young Luke, also die verjüngte Version von Mark Hamill über den Körper von Sebastian Stan, der hat Luke Skywalker gespielt, Sebastian Stan. Und sie haben über sein Gesicht haben sie die verjüngte Version von Mark Hamill drauf da. Und das hat aber, ja, also muss ich sagen, Hut ab, das hat gut ausgeschaut.
Ja, also das war Magie. Das war wirklich Magie. Ich meine, einfach auch der Wille, das zu machen, obwohl es eigentlich gar nicht so einfach möglich ist und den Leuten das zu geben und diese Überraschung, das war, ich fühle mich, als ob ich der Zauberer von Oz schaue, wo da plötzlich so, ja, passiert ein Wunder nach dem anderen und da steht plötzlich Luke Skywalker, oder? 40 Jahre später. Also irre.
Ich habe ja ein persönliches Guilty Pleasure. Ich liebe Reaction-Videos. Ich liebe Reaction-Videos auf YouTube. Ich schaue mir das voll genau an. Und eines meiner Lieblings-Reaction-Videos ist tatsächlich Fans React to Luke Skywalker in The Mandalorian. Und da sitzen wirklich erwachsene Menschen, denen kommen die Tränen, die heulen Rotz und Wasser, weil sie nicht glauben können, dass ihr Kindheitsheld da wieder im Einsatz ist und wie er im Einsatz ist. Aber da, zu dem möchte ich erst kommen, weil du hast vorher was angesprochen, wo ich echt gerne zurückrudern will. Aber und das, der Redeflow gerade so in eine ganz andere Richtung geht. Aber ich möchte dieses Thema nicht vergessen, weil du hast was gesagt, was der Michi angeteased hat, und ich möchte das kombinieren. Wir schauen am Typen zu mit einer Puppe und sehen dessen Gesicht niemals. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass irgendwer diese Folge hören wird, der noch nie Mandalorian gesehen hat oder der keine Ahnung hat, wovon wir reden. Aber Michi, erklär uns mal, warum sehen wir das Gesicht von Mandalorian nicht? Und wer ist eigentlich hinter der Maske?
Weil Pedro Pascal ein verdammt cleverer Bastard ist und sich gedacht hat, hey, ich mache eine Serie, wo man mich nie sieht und ich Millionen verdiene damit. Nee, Kurzfassung, okay, ich versuch's wirklich kurz. Die ganze Mandalorian-Geschichte, in der der Din Djarin, so wie er die Figur von dem Mandalorian heißt in der Serie, gehört einer bestimmten Gruppe von Mandalorianern an, die sich auf die alten Wege und Sitten von Mandalore gut heißen möchten, und das bedeutet auch, dass man vor keinem Lebewesen quasi sein Gesicht zeigt.
This is the
Und
way.
this is the way, ganz genau. Und da jetzt in die Tiefe zu gehen, das Ganze kommt von einer Gruppe von The Death Watch, bei der auch Darth Maul involviert war in den Clone Wars und Rebels Abenteuern. Und wie gesagt, ganz, ganz, ganz viel Lore auch dazu. Alle, die sich dazu interessieren, sucht euch die Folgen über Mandalore raus bei Rebels und bei Clone Wars, die sind es wirklich wert. Und da erfährt man auch sehr viel darüber. Und diese, ich möchte den Ausdruck Splittergruppe vermeiden, aber ich hoffe, er kommt richtig an.
Spalter!
Ja, das war jetzt gar nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Und der Din eben angehört, sind der festen Überzeugung, ein Mandalorianer, der so einen Helm vor einem Lebewesen abnimmt, ist kein Mandalorianer mehr und hat den Weg entehrt. Um es wirklich kurz zu fassen, und selbst das von gefühlte 5 Minuten.
Okay, wir wissen also jetzt, es ist ein Glaubenssatz, ein sehr antiker mandalorianischer Glaubenssatz, Der Mandalorianer heißt eigentlich Din Djarin, das ist sein echter Name. Sie nennen ihn aber sehr oft einfach nur Mando,
Genau.
weil er halt bekannt ist als dieser eine Mandalorian-Dude. Und gespielt wird er vom absolut hinreißenden Pedro Pascal, zu dem ich jetzt ein ganz einen kleinen Abriss geben will. Pedro Pascal ist ein chilenisch geborener US-amerikanischer Schauspieler, der gilt in Hollywood als einer der umgänglichsten Schauspieler zum Zusammenarbeiten, weil er wirklich anscheinend am Set der netteste Mensch und unkomplizierteste Mensch sein dürfte. Sein Ruf eilt ihm genau so voraus. Er ist ein Riesenfan von simplen Sachen. Er stellt sich auf Rockmusik und sein Lieblingssong ist Purple Rain von Prince. Er ist gestartet als Seriennebendarsteller. Man kennt ihn aus x verschiedenen Serien, so Navy CIS, Buffy und so weiter. Da war er als junger Pedro drinnen zu sehen. Also er ist wirklich immer nur irgendwo so ein Nebendarsteller gewesen, bis er in Game of Thrones die Rolle des Prinz Oberyn Martell gelandet hat, wo ich das erste Mal mit einem Berührung gekommen bin und mir gedacht habe, holy fucking shit, der Typ hat Balls. Also der Charakter, den er gespielt hat, wie er ihn gespielt hat, war einfach unglaublich genial und ich habe ihn sehr gefeiert dafür, insbesondere für den gefakten chilenischen Akzent oder südamerikanischen Akzent, den er dann an den Tag gelegt hat, um quasi diesen Südländer, diesen na, was sonst denn? Jetzt gehen wir von Schulter sagen her. The Dornish Man, um das quasi so ein bisschen zu betonen mit dem südländischen Akzent, war mega geil für ihn geschauspielert. Und ja, plötzlich war Pedro Pascal nicht mehr wegzudenken. Er hat eine große Rolle nach der anderen gelandet, war dann zu sehen in Kingsman, The Golden Circle, war zu sehen in Wonder Woman 1984, ein Film, den ihr vielleicht nicht unbedingt sehen solltet, aber Pedro war geil.
Den konnte
Und
nicht mal er retten.
na, den hat keiner retten können, den Film. Nicht einmal die göttliche Gal Gadot. Also, na, furchtbar. Dann hat er eben The Mandalorian gelandet, wie der Michi schon gesagt hat, er kann da drinnen einfach, er muss sein Gesicht, er kann das Gesicht verziehen, er kann es die ganze Zeit die Zunge zeigen, wenn er will, und kriegt trotzdem jedes Take auf dem ersten Mal hin. Dafür hat er aber die ganze Zeit diese verdammte Rüstung anhaben müssen. Und jetzt aktuell zum Sehen in der HBO-Serie The Last of Us, die A über alle Maßen gelobt und gefeiert wird. Gemeinsam mit einer Ex-Kollegin aus Game of Thrones, mit der Scheibenkleister, jetzt will ich ihren Namen vergessen, die Lady Mormont gespielt hat, aber ich habe ihren Namen vergessen, sorry. Aber Pedro Pascal, irrsinnig charmanter, witziger Typ, sehr umgänglich in Interviews, ich habe schon ein paar Interviews von ihm gesehen, zuletzt bei The Hot Ones, die First We Feast, wo er diese mit heißen Chili-Soßen überladenen Chicken Wings während dem Interview gegessen, war irrsinnig lustig. Also er ist ein Clown auch in Interviews. Also er ist wirklich eine echt liebenswerte Person, kommt er zumindest um. In Interviews und so, was man von ihm in seiner Reputation hört, dürfte er mega lustig sein und ich hätte, glaube ich, eine Riesenfreude, den Menschen mal zu interviewen. So viel zu Pedro.
Bella Ramsey ist der Name der jungen
Ah, danke.
Schauspielerin.
Bella Ramsey. Ja, danke schön. So. Jetzt waren wir gerade im Flow drinnen und zu dem möchte ich jetzt zurückkehren mit ein paar richtig geile Highlights aus der Serie. Und wir waren fast in dieser Szene. Ich denke, jeder von uns wird bestätigen, The Hallway Scene ist eines der absoluten Highlights dieser Serie. Wo sie alle gefangen sind auf der Brücke vom Schiff von Moff Gideon. Und sie wissen nicht, wo hier draußen wart eine Horde von circa 20 seiner absoluten Todesmaschinentruppler oder was das sind. Ich hab keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Und hämmern gegen die Wand. Und plötzlich kommt ein einzelner X-Wing angeflogen. Fuck, war das geil. Michi, erzähl uns von deinem Eindruck.
Also nachdem Mando eine der Serien ist, oder Star Wars im Generellen, dass ich versuche, und das ist echt nicht leicht in den Tagen von Internet und sämtlichen Möglichkeiten, Spoilern über den Weg zu laufen, am Versuchen, diesen aus dem Weg zu gehen, habe ich es auch zum Staffel von Mando 2, also zum Staffelfinale der zweiten Season von Mandalorian versucht. Es gab immer wieder Gerüchte, an denen ist man nicht vorbeigekommen, dass da ein großer Jedi-Name aufkommen soll. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, selbst bis zu dem Moment, als der X-Flügler dann, oder Entschuldigung, X-Wing, gelandet ist. Ich habe es immer noch nicht geglaubt. Und auch als man dann das grüne Lichtschwert gesehen hat und die Hoffnung schon am ja, also wenn es dann nicht passiert wäre, glaub dann hätte es den Shitstorm des Jahrtausends gegeben. Und dann kriegt man halt am Ende dieser wirklich genialen Hallway-Scene mit, es ist wirklich Luke Skywalker. Über die Qualität des CGIs kann man an dem Punkt vielleicht ein bisschen streiten, aber
Hey,
befassen wir uns
also
lieber.
Manuel und Livio haben das gefeiert.
Also so schlimm war es nicht. Also
Nein, nein, nein,
ich auch so wie mit den, das ist wie mit den Puppen. Also das ist etwas, da lasse ich mich voll drauf ein.
ich hab's auch gefeiert. Es war dann auch erst im Nachhinein, wo man dachte, ja, so, oh mein Gott, er ist es wirklich, und so, oh mein Gott. Ach, scheiß drauf, er ist es.
Also, es war notwendiges CGI.
Ja, natürlich, gar
Es ist
keine
kein
Frage.
Blut, wo CGI ist, wo nicht.
Zu Beginn
Auf
von,
jeden
was war das,
Fall.
Staffel
Ja.
2 war das, wo man Luke dann nur mehr sieht? Da haben sie es dann nur mehr besser gemacht, finde
Nein, das war im, das
Boba.
Buch des Boba Fett.
Boba.
Book of
Aber
Boba, wirklich?
jetzt, also wirklich, das war Wahnsinn. Also wirklich, das ist notwendiges CGI, das akzeptiere ich. Also
Ja,
mein
da bin
Lieber
ich ja
als ein
voll.
Schauspieler, auch die
Wie gesagt, alles,
Stimmen.
was davor kam, hat das dieses kurze Ding entschuldigt.
Und Michi, du hast es richtig schön beschrieben. Ich war genau gleich. Ich soll es nicht sagen, aber ich bin in Narva gesessen und habe die Folge schauen müssen. Ja, ich dummerweise arbeiten müssen, oder? Und bin echt in der Arbeit gesessen und habe das geschaut und mir ging es auch so, man sieht diesen X-Wing oder X-Flügler und man hat dieses Wunschdenken gehabt und denkt, na, na, das kann nicht sein, na, na, das macht keinen Sinn und na, also keinen Sinn nach 40 Jahren, oder? Das macht keinen
Ja.
Sinn, dass das jetzt kommt. Ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich darüber rede. Und man sieht so langsam und was mir auch gefallen hat, ist, musikalisch war es überhaupt kein Hint da.
Ja, richtig.
Oder erst wenn man sieht, aber vorher gar nicht. Und man sieht es so Stück für Stück. Man sieht den schwarzen Umhang und denkt,
Man
ja,
sieht ja auch nur den schwarzen
genau.
Handschuh und keine
Ja,
Hand.
aber nacheinander, oder? Man sieht
Ja.
den Handschuh, dann sieht man das grüne Schwert und man kriegt diese kleinen Brocken also diese kleinen Krümel hingeschmissen. Und das Hirn, man hat dieses Wunschdenken, ja, und denkt sich, na, das kann nicht sein, na, ich wurde so oft von Star Wars immer wieder enttäuscht, das kann nicht sein, das kann nicht sein, die machen das nicht, das ist auch technisch gar nicht möglich, das passiert nicht, nein, oder? Und dann, boom, es war einfach nur, also das war unbeschreiblich, das war einfach irre. Und die Stimme, alles hat gepasst und auch Luke selber, er war in Character. Ich meine, die haben sie mit Mark Hamill selber auch
Und
gedreht.
das ist ja die richtig geilste, also Verschwörungstheorie unter Anführungszeichen. Nicht mal die Schauspieler wussten ja, dass es Mark Hamill sein wird.
Ja,
Sie haben ihnen ja erzählt, es ist irgendein Schauspieler, der da jetzt kommen wird und muss, also ich stelle mir das vor, wenn du
es
dann in
war
einer Star
Sebastian
Wars.
Stan.
Nein, es war Mark Hamill.
Na, es waren beide, sowohl als auch. Sie haben es mit beiden gedreht. Ich meine, Mark Hamill zeigt natürlich seine Gesten und wie er sich bewegt.
Aufpassen,
Da
aufpassen.
gibt's.
Es ist nicht Sebastian Stan. Es ist ein Mark Hamill Lookalike, aber es ist nicht Sebastian
Das
Stan.
stimmt, hast du
Da gibt
recht.
es gibt nur ein Foto, auf dem er ausschaut, 1:1 wie er. Aber ich muss jetzt kurz
Das
nachschauen. Der
stimmt.
Name ist mir entfallen.
Den
Es ist
Sebastian
nicht
Stan
so
haben sie noch
sicher.
nie
Nein.
als Mark Hamill verwendet, oder? Das wollen
Na,
wir.
es gibt nur ein Foto von ihm. Ich glaube, das ist sogar fan-made oder irgendwie
Ja,
sowas.
aber es ist nicht Sebastian Stan. Also ja, das stimmt.
Während du das recherchierst, ich bin ja da komplett dumm eingegangen in diese Episode, weil ich habe nicht mal gewusst, dass ein großer Jedi droppen wird. Als ich den X-Wing gesehen habe, habe ich geglaubt, da kommt jetzt Ahsoka. Weil
Ja, ich
Ahsoka haben wir
auch.
schon, ich habe gedacht, okay, das wird Ahsoka sein, die save the day, das wird passen. Das wird, und dann der Umhang und dachte, ja, das passt auch zu Ahsoka, aber dann ist das Lichtschwert gekommen. Aber ich hab's nicht gerallt, dass das Lukes grünes Lichtschwert ist. Ich habe das nicht überhaupt nicht geschnallt, weil ich diese Farbzuweisung in meinem Kopf nicht gehabt habe. Und der schwarze Handschuh war für mich überhaupt kein Giveaway. Erst als er oben in diesem Gang war und da durchgeschnetzelt ist, wie es als seinerzeit Darth Vader in Rogue One, war ich so, who the fuck is denn das? Und schon langsam ist da wirklich so bei mir so der Knopf und so, Moment. Und das, man, das ist schon gescheit heftig, was der da hinlegt. Aber mir ist trotzdem nicht gekommen, dass das ansatzweise irgendwie Luke Skywalker sein konnte. Erst als der den Umhang, also diese Kapuzen abgenommen hat, ich bin auf der Couch gesessen, so, ja, das haben sie nie wirklich gemacht. Ey, ich war fix. Meine Frau ist neben mir gesessen und sie gefragt, wieso zur Hölle ich gerade durchtraue. Das ist Luke Skywalker, das ist fucking Luke Skywalker. Mit dem Hobby nicht, gell? Ich habe das nicht am Schirm gehabt. Ich bin da gesessen wie der Ochs vom Tor. Erst als die Kapuze weg war, war ich so, okay, jetzt macht alles Sinn, was da vorher passiert ist, weil das, ja, wer war nicht er?
Max Lloyd Jones heißt der Schauspieler, der ihn da gespielt hat
Okay.
und mit dem sie es dann quasi CGI'd haben.
Er kommt auch vorher mal irgendwo unmaskiert vor. Er ist einer von den X-Wing-Piloten, die.
Genau, er hat auch einen quasi Cameo-Auftritt dafür, dass er einen Luke den Körper quasi geborgt hat für die Szene. Aber ja, das war. Ich überlege gerade, es gab's in der. Ich meine, es. Alle drei Seasons von Mando waren genial, aber ich glaube, das war schon so der Höhepunkt, oder?
Ja, also das war Star Wars, sorry.
Oh ja.
Allah
Das erste Mal
dieser
Star
Nord,
Wars.
quasi so Vater und Sohn, weil wir haben ja erst sehr, 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 sehr spät eigentlich Darth Vader wirklich im Einsatz erlebt. Man erinnert sich an den ersten Star Wars Film, wo man den Kampf zwischen Darth Vader und Obi-Wan sieht. Das ist ja nur zwei alte Herren stechen so ein bisschen mit zwei Zahnstocher aufeinander ein. Das ist ja Peanuts. Da hat man nichts davon gesehen, wie mächtig eigentlich Darth Vader ist. Bis zu Rogue One, wo er sich durch diesen Gang schnetzelt. Genau wie jetzt sein Sohn, Luke Skywalker, sich durch einen ähnlichen Gang schnetzelt. Und allein dieses Vater- und Sohn-Spiegelbild da, das jedes Mal wieder, wenn ich die Szene sehe und war, oder wenn ich die anderen jeweils sehe, kriege ich jetzt eine Gänsehaut, weil ich halt dran denke, hey, die haben das mit dem jeweils anderen Part genauso gemacht. So geil.
Ja, ich denke gerade über die Szene nach. Sorry, ich kann nichts dazu sagen. Ich spiele sie gerade im Kopf
Genau.
durch.
Wisst was? Ich werd diese Stille jetzt mal nicht ausschneiden. Einfach nur, damit die Leute wissen, dass da jetzt mal kurz alle sprachlos waren, weil jeder von uns in diese Szene hat denken müssen. Mit der Art.
Aber alles an der Szene war magisch. Auch danach, also auch der Dialog vom Luke, wie er sagt, come little one und so, ist einfach perfekt.
Perfekt. Und wo Mando dann zum ersten Mal seinen Helm abnimmt für den Clown.
Ja,
Zum
zum
zweiten
zweiten.
Mal.
Nein, nicht für den Clown. Für den Clown hat er das erste Mal
Also,
gemacht.
okay, ja.
Er hat ihn einmal hat ihn der Droide abgenommen, damit er ihn verpflegen und heilen kann.
Genau.
Aber das ist ja kein lebendes Wesen, von daher hat es nicht zählt. Aber für Grogu, ein lebendes Wesen, hat er seinen Helm abgenommen.
Er hat
Das
es in der
war.
Folge davor auch gemacht, wo das Gerät ihn scannen muss. Wo er
Ja,
beim.
aber er hat es nicht vor einem lebenden Wesen gemacht. Grogu.
Aber man hat ihn gesehen. Die haben ihn alle gesehen und die hat man dann alle erschossen, bis auf den Bill Burr, oder?
Ja. Ist der nicht auch gestorben?
Nein, er hat alle
Er lebt noch.
erschossen.
Also, aber ist der dann irgendwie Kamikaze auch draufgegangen?
Na, noch
Okay.
nicht.
Aber halt für Grogu hat er das doch irgendwo freiwillig gemacht und gesagt, ja,
Ja.
passt. Und das war schon sehr moving. Also dieses, mit diesen zwei kleinen grünen Fingerchen dann so sehr, oh, weiter. Das, mit
Ah, es
sowas
ist.
hat man mich, mit sowas hat man mich sehr schnell.
Ja, mich auch. Na, ich muss auch was Persönliches erzählen. Ja, also ich heule nie bei Filmen und als Kind ist mir das vielleicht einmal passiert, aber ich möchte dazu sagen, ich war ein ziemlich hartes Kind. Also bei Lion King habe ich nicht geheult. Aber ich habe bei dieser Szene wirklich, wirklich Rotz und Wasser geheult. Also ich geniere mich nicht einmal, das zu sagen. Ich heule nie bei einem Film, aber das hat mich so abgeholt. Also alles, das mit Luke, dann das mit dem Baby und das war einfach nur, da war so viel Emotion. Und das ist das, was ich meine, oder? Ich sage immer, Mandalorian, also für mich ist meine Meinung, Mandalorian ist für mich das erste Mal Star Wars seit Star Wars. Und ja, das war für mich die erste Trilogie, oder? Bis 83.
Ja, das kommt ziemlich hin.
Ich bin ein bisschen näher am Wasser gebaut als du. Was heißt näher am Wasser? Ich
Ja.
lasse das schnell mal zu, dass das mich als Szene wirklich auch emotional mitnimmt und heul dann auch wirklich Rotz und Wasser auf der Couch. Ich hätte mir nur nicht gedacht, dass der Mandalorian das schafft, weil, und da
Ja.
möchte ich jetzt auch gleich das nächste Thema ein bisschen in den Raum werfen, der Mandalorian für mich ein gewisses Genre wiederbelebt hat, wo ich nicht mit Tränen gerechnet habe. The Mandalorian ist für mich das absolute Meisterwerk eines modernen Western.
Absolutely.
Das so geile Inszenierung, so typische Western-Thematiken, Bildsprache, Farbgebung, es war einfach so geil, Wild West. Und ich habe früher gerne mal Wild West geschaut und nicht jetzt diese Clint Eastwood und Henry Fonda-Geschichten, aber meine Lieblinge, Bud Spencer und Terence Hill-Western, die Spaghetti-Western habe ich voll gern geschaut. Und auch Zurück in die Zukunft-Reihe, der da im Wilden Westen gespielt hat. So diese leichtere Wildwest-Kost, sage ich jetzt mal, das habe ich echt gern gehabt. Und Mandalorian hat es geschafft, mir an eigentlich sehr schweren Western zu servieren, dass ich mir denke, fuck, ist das geil. Ich habe das voll gefeiert. Bitte nicht so lange Pausen, meine Herren.
Ja, das muss man immer setzen lassen, weil man kann gar nicht glauben, dass das alles passiert ist in der heutigen Zeit. Dass Serien oder Filme plötzlich wieder gut sind oder wirklich so eine Qualität haben. Also vor mir, ich bin wirklich kein Serienschauer und muss sagen, Mandalorian ist die einzige Serie, die ich schaue. Und ich muss wirklich sagen, ich wollte es nicht schauen. Ich gehöre zu denen, die den Disney-Deal begrüßt haben, weil für mich da bedeutet das einfach mehr Content, mehr Star Wars. Und wenn nicht alles so gut ist, ist mir wurscht. Irgendwas ist gut und da kriege ich das, was ich will. Ja, und dann kommt es mit Mandalorian und man sieht nur so Teaser. Und was mich etwas verschreckt oder pissed off gemacht hat, war, ja, jetzt machen sie eine Serie, jetzt melken sie die Kuh auch noch. Und dann habe ich gedacht, wie unoriginell ist das? Der Typ sieht aus wie Boba Fett, der andere Kopfgeldjäger sieht aus wie, wie heißt der, IG-88? Und aus Empire Strikes
Ja.
Back von den Kopfgeldjägern. Und ich habe mir gedacht, was ist das für ein plumpes Rip-Off? Also das ist, und ich habe so ein Gefühl gehabt, ich habe einfach gedacht, das ist doch ein Scherz. Und ich habe echt gedacht, okay, das wird Boba Fett sein und IG-88. Sie haben zwar gesagt, das ist nicht so, aber ich dachte, das ist nur, ja, Finte, einfach nur, um die Leute überraschen, weil es hat einfach keinen Sinn gemacht. Und dann kam die Serie raus an dem Tag und ich wollte es wirklich nicht schauen. Und dann habe ich gedacht, ja, komm, schau mal rein. Und ich habe dann reingeschaut. Und ich muss sagen, es fängt cool an. Zuerst denke ich, war echt nicht happy, aber es fängt ziemlich cool an und wird immer besser und immer besser. Und dann kommen eben die Western-Elemente, dann kommen die Blurks. Es wird einfach so Star Warsy. Ja, und dann eben die Western und Ballerei und Zeugen. Und das war noch vorm Reveal von Grogu. Und ich war schon voll drin. Ich war voll dabei. Ich habe gleich gesagt, wie cool ist das? Und ich habe mich sofort abgeholt gefühlt. Und ja. Exakt. Und dann kam natürlich der cool, ich meine, dann haben es noch so coole Schauspieler reingeholt. Ich meine, über ganz Mandalorian holen sie ganzen 80er Schauspieler. Ich war total begeistert, dass der Werner Herzog drin ist, der Klaus Kinski mit seinem Denglisch, also ultra. Der
Oh,
ist
wir brauchen einen Typen, der einfach nur, wenn er den Mund aufmacht, komplett creepy ist. Was macht Werner Herzog das Wochenende?
Ja, ungefähr so.
meine absolute Lieblingsfigur, also wirklich so cool und wie er redet und er redet aber so kompliziert, weißt du, und so schwierige Wörter, aber er spricht es halt nicht so schön aus. Es ist so
That
cool.
is the art of
Es
Werner
ist
Herzog.
so top.
He was once friends with Klaus Kinski.
Na, auf jeden Fall, das sind Sachen, wo ich mir nie erwartet hätte, dass ich sowas zu sehen bekomme, oder? Und ich muss auch sagen, die Blurks, die sind jetzt CGI, aber die sind top. Also die sind wirklich top gemacht, oder? Die erfüllen ihren Zweck, oder? Für mich im Bild, also ich kann mich voll drauf einlassen. Ja, und wenn ich gerade so im Fluss bin, möchte ich gleich zur zweiten Folge übergehen. Die ist ein absolutes Meisterwerk von allen Folgen, weil in dieser Folge extrem wenig gesprochen wird. Das ist das, was ich bei heutigen Filmen auch vermisse. Show, don't tell. Man muss dem Publikum nicht alles noch erklären, was man eh schon sieht. Oder lass das Publikum mal ein bisschen selber interpretieren oder nachdenken. Fordere mal das Publikum. Und der Mandalorian, er erinnert mich an Batman von 89 in dem Kostüm und so. Und er ist auch so ein cooler Held. Er schafft auch nicht immer alles. Er scheitert oft. Da, wenn er mit den Jawas da kämpft und du denkst, er schafft's und ist dann wirklich mühsam, schafft das wirklich nach ganz oben, dann elektrisieren sie ihn und er fällt einfach runter und ist bewusstlos, oder? Das gleiche mit dem Matterhorn nachher. Also diese Folge ist top. Das ist, also ich traue mich nicht Cineast zu nennen. Ich mag einfach qualitativ gute Sachen und drum mein Lieblings-Star Wars-Film ist Empire Strikes Back. Das ist für mich kein Star Wars-Film, sondern einfach ein cineastisch gut gemachter Film. Und Mandalorian, zweite Folge, erste Season, ist für mich genauso gutes Filmmaking. Das ist einfach Wahnsinn. Und die dritte Folge dann, die löst dann die Story auf. Also was da passiert mit dem Change of Heart, was der Mando dann hat. Ich weiß noch, wo ich es geschaut habe. Ich habe wirklich laut gesagt, also wenn der jetzt das Baby nicht rettet, dann ich schaue nicht mehr weiter. Und dann kommt diese eine Szene und er ist fast weg und er redet kein Wort. Und man sieht sein Gesicht nicht, aber man weiß genau, was in ihm vorgeht. Das Publikum kann wirklich die Gefühle, die eigenen Gefühle dorthin projizieren und man fühlt einfach, was der fühlt und man weiß genau, was passiert. Ja, und darum, wie der Michi gesagt hat, also wenn jemand der Sache eine Chance geben will, und ich muss ehrlich sagen, ich habe es vielen Leuten gezeigt und das waren einfach die ersten drei Folgen. Und ab dann kann man sich aussuchen, ob man weiterschaut oder nicht. Aber die ersten drei Folgen sind einfach schöne Geschichte. Und Mandalorian, man könnte es als Film bezeichnen. Die ersten drei Folgen sind wie ein eigener Film und Happy End und fertig. Also, ja.
Weil du gerade Cineast immer wieder mal erwähnt hast und dieses cineastische Qualität von der Mandalorian. Ja. Da möchte ich auch etwas ansprechen, was mir sehr gut gefallen hat. Mal abgesehen davon, dass der Zuschauer tatsächlich ein bisschen zum Nachdenken oder Mitdenken angeregt wurde. Es wurde auffällig anders geschnitten, als wir es momentan gewohnt sind. Ich kenne das jetzt aus dem aktuellen Kino, speziell wenn es Action-Kino ist, es ist cut, 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 lauter, lauter Cuts überall. Während Mandalorian zumindest immer wieder mal, ist natürlich in den Action-Sequenzen ist er da viel geschnitten worden, aber auch Szenen gerne mal wirken lässt. Bilder, Momente, einfach anstatt da jetzt Schnitt zu machen, sondern einfach nur einen Schwenk, einen Zoom, einfach mal wie in einem eben Western, dass man nicht ständig hin und her schneidet, sondern einfach mal sagt, man zeigt jetzt diese Prärie und lasst einmal diesen Moment, die Gewalt wirken, die Bewegungen der Figuren einfach mal in den Raum oder in das Bild reinkommen. Das war schon etwas angenehmer geschnitten, als man es von der Action per se gewohnt ist. Und das finde ich hat mir die Chance gegeben, in diese Western-Stimmung auch einzutauchen und nicht gleich überladen zu werden mit, okay, muss jetzt durchschauen, da hin und da passiert was, sondern eben, wo der Cad Bane dort quasi in das Dorf einspaziert, der spaziert ja da wirklich ein, in aller Seelenruhe. Und das, solche Momente habe ich halt voll genossen, wenn einfach mal die Szenerie vorfängt, oder wo er die Rüstung von Boba Fett dem Sheriff wegnimmt, der von Timothy Oliphant gespielt wird. Ah, mega geiler Charakter. Also das Timothy Oliphant war aber auch wieder voll fair. Ja. Aber wo er halt in diesen, ganz klassisch in diesen Saloon reinkommt und einfach mal in der Tür steht. Ach, herrlich. Herrlich inszeniert, grandios geschnitten und natürlich phänomenal Schauspieler.
Ja, der kommt rein. Ich habe es jetzt gerade letztes Mal wieder geschaut. Das ist so cool. Er kommt rein. Man fühlt sich richtig vor den Kopf gestoßen, weil es ist die Rüstung von Boba Fett. Man weiß seit 83 nicht, was mit ihm passiert ist. Dann steht ein Typ da. Jeder Fan weiß, das ist nicht Boba Fett, aber das ist seine Rüstung. Keiner weiß, was los ist. Dann kommt der Marshall da rein und redet mit Mandalorian. Und was macht er? Der Marshall setzt den Helm ab. Man sieht nicht sofort sein Gesicht, aber der Zuschauer weiß, okay, jetzt ist der Mandalorian alarmiert. Irgendwas ist mit dem Typen, oder? Irgendwas ist off. Grandios, ja.
Super geil. Ja.
Und auch zurück zu den Effekten. Erste Folge, IG-11. Man sieht so ein IG-Droid wirklich in Action und der schlägt einfach alles. Da sieht man mal, was das für eine Killermaschine ist. Ja.
Hat man zuletzt gesehen in Shadows of the Empire.
Ah. Oh ja, oh Gott, mein Lieblingsspiel.
Ja, das ist ja, ganz, ganz, ganz weit oben.
Mein Gegner. Na, aber da muss ich jetzt gerade einhaken, Mandalorian Season 3, wo IG-88, 11, wo die Überreste wieder zusammen, wieder aktiviert wird.
No,
ich glaube, no. No. Das ist Stop Motion, wo er am Boden kriecht. Das ist wirklich Stop Motion gewesen. Ne? Sie haben die Stop Motion schon in Episode 7 zurückgeholt, wegen mit dem, oh Gott. Ich möchte nicht das Falsche sagen, aber mit diesem Star Wars Schachbrett, ich sag's jetzt mal so, einfach cool. Das sind Sachen, auf die lasse ich mich echt gern ein. Mandalorian ist sowieso so eine 80er-Hommage. Ich meine, die ganzen Schauspieler, die sie da holen, oder? Die kennt man aus Predator, aus Terminator und so weiter.
Jetzt nicht zufälligerweise den Carl Weathers, ne?
Ja, oder den Shaw, wie heißt der? Shaw Den von Terminator, ich verwechsel ihn immer. Den Kyle Reese von Terminator.
Kyle Reese, ja.
Den hat er gespielt jetzt in Mandalorian.
Er war irgendwie der Handlanger in der Ahsoka-Folge.
In der japanisch angehauchten.
Genau, genau. Aber eben, sie holen
die. Weil die, weißt du gerade, japanisch angehaucht hast, die, obwohl das so ein Stilbruch war, diese fast schon Kurosawa-artige Folge, die hat es irgendwie geil reingepasst, finde ich.
Ja, diese Samurai-Sachen, das ist ja auch Star Wars. Also, die sind wirklich zu den Ursprüngen von Star Wars gegangen, oder? Und es ist, ich habe so ein cooles Meme oder Bild mal gesehen von Dave Filoni und John Favreau, wie. Da sieht man zwei Kinder, wie die mit dem Oldschool Star Wars Spielzeug spielen und voll die Gaudi haben. Und genauso fühlt sich die Serie auch an. Die nehmen diese ganzen Sachen von früher. Die nehmen auch diese Toys von früher. Da hat's ja Toys gegeben. Irgend so ein Stormtrooper Transporter. Das war nur Spielzeug. Das hat's ihn wirklich gegeben. Nicht mal, also nicht in Star Wars. Und das haben's dann nachträglich so eingebaut. Jetzt ist das Canon. Also, wie cool ist das? Und nochmal zurück zu den Schauspielern, oder? Quill. Der, wie heißt der?
Nick Nolte ist es.
Ja, Nick Nolte. Ich meine, gespielt wird er von der Frau, tatsächlich.
Genau.
Auch die Hexenlady. Aber die Stimme ist Nick Nolte. Also, wie cool ist das? Und das sind alle Schauspieler, die hätte ich in Star Wars nie erwartet.
So. Warst du, wenn IG-11 gespielt, gesprochen hat?
Taika Waititi.
Taika Waititi, ja. Also, Taika Waititi ist für mich ein Phänomen, der Typ. Also, der muss irgendwie das gute Zeug saufen. Anders kann man Taika Waititi nicht erklären.
Und ich muss da auch noch sagen, also, Mandalorian selber, die Serie, es erinnert mich so an eine 80er, 90er Zeichentrickserie. Weil die Folgen sind oft so in sich geschlossene eigene Geschichten. Der Overall-Plot geht schon weiter, aber man kann die Folgen einzeln schauen. Es ist so eine Monster-of-the-Week-Serie.
Ganz genau, ja.
Es ist wie eine Zeichentrickserie von früher, nur real. Also es ist einfach Wahnsinn.
Wobei ich fand, das war noch in den ersten zwei Staffeln eher. Ich finde, in der dritten sind sie dann auch eher recht seriell geworden. Ich meine, klar, sie wollten die Story zu Ende bringen. Und wenn du jetzt sagen würdest, ich meine, okay, gut, wir hatten eine große Ausnahme auf Coruscant spielend, die Folge, die doch dann auch sehr an Endor erinnert hat, aber mir wirklich gut gefallen hat.
War das Coruscant? Es hat aus wie Coruscant, aber ich glaube, es war andere.
Es war Coruscant, ja.
Ach, Entschuldigung, ja, ich weiß welche. Die, wo ein bisschen off war mit dem Doktor, ja.
Genau, richtig. Die im Hauptthema kaum was zu tun hat, aber trotzdem, ich finde, gerade wenn man Endor vorgesehen hat, oder Andor nennen es, wie du möchtest, hat das dann auch wieder ganz gut reingepasst in diese Geheimagentenschiene, oder ich meine, Geheimagentenschiene, dank der Teile 7, 8 und 9 weiß man ja, was passiert, und das muss ja irgendwo aufkeimen, und das sind halt so die Anfänge davon. Also von dem her, die Folge war eigentlich auch so, es war was ganz anderes, und klar, du wirst Leute haben, die sagen, na, das hat jetzt überhaupt nichts mit Mando zu tun, nein, ja, aber wir hatten auch Boba Fett zwei Folgen, die komplett nichts mit Boba Fett zu tun hatten, ja. Und das waren die zwei geilsten Folgen.
Es ist halt, ich glaube, es stört viele, weil sie halt immer Woche von Folge zu Folge warten müssen. Ich liebe das, also ich würde es auch bingen, auf jeden Fall, weil ich es dann nicht aushalten würde, aber ich finde, da steckt so viel Liebe und so viel Details drin, dass ich richtig happy bin, dass die Folge für Folge, Woche für Woche einfach droppen und man diese Folge dann zweimal schauen kann, dreimal.
Ja, und vor allem diese Vorfreude aufs Nächste und wie geht's weiter. Ich muss sagen, also ich habe mir jetzt von der dritten Staffel habe ich mir 7 und 8 aufgehoben, weil ich ganz genau gewusst habe, okay, da ist fix ein Cliffhanger drin, ein fieser, und da möchte ich dann nicht warten. Das heißt, ich habe mir 7 und 8 echt aufgehoben, habe dann aneinander geschaut, was in meinem Empfinden echt cool war, weil ich hatte dann knapp was waren es, 1,5 Stunden Mandalorian-Finale, haben wir gedacht, yes, passt, so darf es sein. Und war dann noch überhaupt nicht enttäuscht. Also für so kleine Sachen sich das aufheben, in Ordnung, bingen, natürlich, würde ich sofort, wenn es da wäre. Aber ich finde gerade diesen, eine der wenigen guten Sachen, oder anfänglich guten Sachen, die Game of Thrones gebracht hat, war einfach dieses wöchentliche Releasen wieder. Nachdem gerade Stranger Things, und großer Fan von der Serie und war bin schon auch genial, dass man es konnte. Aber es hat ein bisschen einfach dieses Dings verloren. Dieses, wie es früher war in der Schule. Du kommst am Montag in die Schule und dann redst du natürlich drüber, boah, hast du eine neue Folge gesehen? Und die Woche drauf. Genau dieses Feeling, das mir halt leider bei diesem ganzen Binge-Watching abgeht. Und ich natürlich würde ich auch gern gleich wissen, wie geht's weiter. Aber dieses Warten drauf und dieses Aufbauen, was passiert als nächstes? Ja, also finde ich schon sehr gut. Jetzt nicht nur bei Mando, sondern überhaupt, wenn es eine Serie schafft, dich so zu fesseln, wo du dir denkst, boah, da bleibe ich jetzt trotzdem dran, auch wenn es noch so lang dauert. Also ja, lang dauert, eine Woche, was ist denn das? Aber
das sind die schöne 2 Monate immer. Das sind,
ja,
das ist eine wirklich schöne Zeit. Ich meine, ich habe es genossen, die ersten 2 Dinge, Staffeln, die zu Weihnachten rauskommen sind, also um die Weihnachtszeit herum. Beste Zeit. Das war so genial. Das war jetzt leider nicht mehr so.
Ja.
Aber ja. Ja.
Wobei, wenn wir gerade so ein bisschen über die Kritiken an The Mandalorian sprechen und ne, jetzt keine eigenen, sondern was ich halt gelesen habe, dass Staffel 3 einen ziemlichen Hate kassiert hat für den Auftritt von Jack Black und von, wer war die andere? Sia? Nein, Lisa, oder wie heißt die andere? Ich vergesse, wer das ist.
Keine Ahnung, eine Sängerin, oder?
Irgendeine Sängerin war das. Also, das
Jack Black. Das gibt Post, also für alle Jüngeren. Ja.
Na bitte, ihr dürft uns gerne Post schicken, weil ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Ich glaube, Lisa.
Ich horch kann moderne Musik, null, gar nicht, sorry. Das geht an mir komplett vorbei. Lisa was.
Okay.
Lisa und Jack Black, dass die zwei auftaucht sind, da sind ganz viel der Althasen-Fans, so Richtung Manuel, sind auf die Barrikaden gegangen. Die ziehen unser Star Wars wieder ins Lächerliche, blablabla. Das, wo ich mir gedacht habe, ich habe denen einen Auftritt mega gefeiert. Ich habe die beiden Charaktere, die sie gespielt haben, sehr stimmig gefunden. Sie sind super geil umgebracht worden. Und vor allem in der Folge war ich sowieso komplett weg, weil Christopher fucking Lloyd auftaucht.
Ja, das ja.
Doc Brown. Ich meine,
da hat so viel Memes gegeben mit Mandalorian und
DeLorean.
Das war so geil. Ja, also ich habe die Folge auch sehr genossen. Vor allem, weil es was anderes war und man andere Welten sieht. Andere Situationen, also super. Und ja, Jack Black, ich meine, Entschuldigung, der darf überall mitspielen. Mr. Bowser, ja. Super.
Jack Black ist so super. Großartig. Ich habe mal die nächsten Jumanji-Filme mit Jack Black einfach als, der hat für mich die nächsten Jumanji-Filme gerettet.
Der war der Grund, dass man sich die Filme anschauen konnte. Ja.
Also wenn es jemand verdient hat, ist das der und das ist auch ein mega Nerd, also Entschuldigung, super.
Und ich habe diese Folge auch als Ganzes sehr, sehr schön gefunden. Dieses eben eine ganz andere Welt, so eine ganz andere Society im Star Wars-Universum. Und vor allem auch in Mando sehr Herangehensweise. So, wie findet er außer welche Druiden spinnen? Er tritt einfach mal dagegen. Siehe so, ich tritt einfach so lange Druiden, bis einer austickt.
Also super, also wirklich, ja.
Ja, hey, wie würdest du das sonst machen?
Ja. Und was ich unbedingt ansprechen muss bei Mandalorian, was man gerne übersieht, weil wir wahrscheinlich schon so verrot sind, aber diese Serie ist sehr brutal. Also die hat so einen gewaltigen Kill-Count, das ist, ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, ist schon 2 Jahre her, aber da haben sie wirklich einen Kill-Count gemacht und die erste Staffel hat so, also Minimum, es sind über 100 Tote und die zweite Staffel hatte über 200, also wir nehmen das gar nicht so wahr, aber da wird killt, was das Zeug hält. Also da sagt man süß und Baby Yoda und Kinder, aber die Serie ist eigentlich ziemlich, geht schon auch von dem weg, was George Lucas dann wollte, dass vieles so verharmlost wird. Also es wird schon sehr viel gekillt.
Naja, gebe ich dir zu teils recht. Also ja.
Count 200, Entschuldigung.
Ich sage nur Episode 4 Todesstern. Wie viele da drauf waren?
Ja, ich weiß, aber das ist nicht gezeigt worden. Na, aber, wirklich, das ist.
Wobei ich sagen muss, also, ich meine, gut, die erste Staffel hat im Grunde damit begonnen, dass, glaube ich, innerhalb weniger Minuten ein Typ gleich einmal von einer Tür zerteilt wird.
Ja.
Das war einmal so der Einstieg in die Serie.
Ja, genau.
Ich finde schon, dass sie jetzt etwas harmloser ist. Also, gerade die dritte Staffel auch, ja, also die letzten beiden Folgen, da ist wirklich, natürlich wieder viel passiert. Aber ich finde schon, dass sie etwas, ich möchte jetzt gar nicht, kinderfreundlicher geworden sind, gerade was das betrifft. Im Vergleich zu den ersten beiden fand ich die dritte jetzt wirklich, also harmlos und mit ganz großen Anführungszeichen.
Ja, na, das stimmt schon. Aber trotzdem, ich begrüße das sehr. Also,
ja, nur auf jeden Fall.
Alles, aber weil die machen einfach. Die nehmen da wirklich keine Rücksicht und finden, das passt zu den Kriegern und alles. Und
ja, ich finde, das passt wieder, was der Sinan meinte, von wegen Western-Genre oder Spaghetti-Western, dass da einen ja, nicht brutalen oder wo keine Kämpfe gibt, nee, nehme ich dir nicht ab. Und gerade in der Zeit, in der sie auch spielt, das sind ja nur 5 Jahre nach Rückkehr der Jedi-Ritter, wo ja quasi wirklich alles im Wackeln ist, da eine nicht brutale, so, also Gesellschaft zu zeigen, nee, würde nicht passen.
Ja, eh. Aber wie gesagt, ich finde trotzdem so 200 Tote ist schon ein brutaler Killcount. Das ist.
Hätte ich jetzt nie getippt, wirklich. Ich meine, selbst ja, nachdem.
Es gibt YouTube-Videos, also wenn ich es finde, schicke ich es dir, aber das ist echt gewaltig. Also
ich habe es jetzt mal so nebenbei ein bisschen eingeben. Ja, dürfte recht hoch sein. So in einer Folge zum Beispiel 65.
Ja, ja, das meine ich. Das ist schon sehr beachtlich, ja. Sieht man in der heutigen Zeit auch nicht mehr so. Vor allem in so einer, ich würde sagen, Mainstream-Serie, oder? In dem so unter anderem um ein Baby geht.
Interessant. Hätte ich so auch nicht gewusst.
Ja, ja. Also, ja, es fällt uns eben nicht auf. Bin mal zufällig drüber gestolpert und es ist sehr interessant zum Anschauen. Und die zweite hat dann das Gas noch aufdreht. Und wenn wir Glück haben, macht der User sowas für die dritte Staffel.
Jetzt, ja. wenn wir jetzt quasi so ein bisschen diese Fan-Kritiken im Raum gehabt haben, gibt's was, wo ihr sagt, das würdet ihr kritisieren an der Serie, weil ihr sagt, okay, so geil so auch war, so sehr ich es auch gefeiert habe, aber der eine Punkt, das hätten sie ruhig besser ausarbeiten können. Michi, du vielleicht zuerst.
Besser ausarbeiten, was meine ich? Also, jein. Und warum jein? Ich gehe eher in die andere Richtung, dass ich mir teilweise gedacht habe, okay, sie versuchen da gerade fast zu viel reinzubringen. Gerade so Ende erste Staffel und zweite Staffel, mittlerweile wissen wir, es wird eine Ahsoka-Serie geben und Book of Boba Fett ist auch schon vorbei. Ich hoffe, sie heben nicht so sehr ab. Gerade jetzt was, ich nenne es mal das Mandoverse, das sich da jetzt quasi bildet, also mit dem Mandalorian, Book of Boba Fett, jetzt im August kommt ja dann Ahsoka. Und bei der Star Wars Celebration haben wir ja auch erfahren, dass quasi Dave Filoni gemeinsam mit John Favreau, ich weiß nicht, wie man den richtig ausspricht, also falls es falsch ist, bitte verzeiht mir.
Favreau.
Ist es Favreau?
Ja, Favreau.
Okay, Favreau. Ja, der halt, der Iron Man Regisseur, machen wir es ganz einfach, dass sie quasi alle Serien aus dem Mandoverse, also Mandalorian, Book of Boba Fett und Ahsoka in einem Spielfilm quasi das große Finale geben wollen. Manuel hat es vorher schon einmal kurz erwähnt, wir sind in Star Wars schon so oft, also Fans wie der Manuel und ich, schon so oft verarscht worden oder fallen lassen, nennen wir es mal so.
Enttäuscht. Dass die, einfach enttäuscht.
Ich wollte es nicht ganz so drastisch ausdrücken, aber ja.
Ich will jetzt zu hart ins Gericht gehen, weil vielleicht sind da unsere Erwartungen zu hoch, weil es ist schon schwierig, sowas wieder.
Es ist wirklich, also gerade Fans wie uns da jetzt wirklich mit etwas zu beglücken, das uns wirklich so happy macht, wie das Staffelfinale von Mando 2, ist halt schwer. Und das ist halt wirklich, ich sage jetzt mal, 40 Jahre in der Mache gewesen. Das ist das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen bereitet. Das ist alles ganz schnell, schnell, schnell. Hier müssen wir da noch was machen, da noch was machen. Vielleicht irre ich mich auch. Und der Plan ist wirklich so masterminded, durchdacht, dass halt wirklich, wer weiß, ob jetzt da noch, vielleicht fällt eh noch die vierte Staffel Mando sogar rein, was Ahsoka uns bringen wird. Ob sie Boba Fett dann noch einmal richtig hinkriegen und das Ganze dann wieder Kinoleinwand tauglich zu machen, weil es ist eine, ich sag eine Sache, dass im Stream oder in der wöchentlichen TV-Version zu zeigen oder dann wirklich einen abendfüllenden, großartigen Film draus zu machen. Das hat zuletzt für mich wirklich Rogue One geschafft und The Last Jedi, der Rest, und das ist halt meine Befürchtung.
Okay. Ja, ich meine, eben, es ist eine Serie. Die Handlung kann atmen. Das ist das Schöne, oder? Sie können das wirklich alles langsam irgendwo wohin bringen. Aber du hast recht, manche Sachen werden schnell, also manche Sachen passieren so viel schneller als gedacht. Es macht auch viel, wie soll ich sagen, die Serie macht auch viel Umwege oder ändert mal die Richtung. Ich meine, ich finde es gut, weil ich werde überrascht. Es ist nie so, wie ich es mir immer ausmal im Voraus. Wegen Kinosachen, da kommt mal die zweite Staffel, erste Folge wieder in Erinnerung mit dem Krayt Dragon. Endlich sehen wir einen. Yeah. Der Star Wars Fan hat nur von Krayt Dragons geträumt und endlich sehen wir einen in Action und das war wirklich Kino. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Serie hat ja diese 16:9 Balken. Und wo der Fight dann kommt, dann verschwinden diese Balken. Und wo der Fight vorbei ist, kommen die wieder. Also Hammer. Das war Kino.
Also ja, das unterschreibe ich dir.
Naja, aber zurück zu Mando. Das Konzept von der Serie war eigentlich ein Western. Du hast so einen Bounty Hunter und der macht so Bounty-Sachen. Also so hat es eigentlich zuerst ausgesehen. So haben sie es auch verkauft. Natürlich, um Baby Yoda nicht zu, wie sagt man, zu verraten. Was genial war, das war, muss ich Disney hoch anrechnen, das war fürs Marketing zwar schlecht im Nachhinein, weil es einfach kein Merch dann gegeben hat vom Baby, weil dann man mehr nichts produzieren konnte im Voraus. Aber das war genial, da hat man echt auf die Zuschauer geschaut, also das, oder auf die Fans. Aber ja, wir wären zufrieden mit einer Boba Fett-Serie, der ein Bounty Hunter ist und da coole Bounty-Sachen macht. Und das haben wir da gar nicht bekommen. Die Geschichte läuft jetzt ganz anders, als man es eigentlich erwarten würde. Ja. Aber ich würde es auch kein Safe Play nennen. Also ich finde es eigentlich sehr gewagt und begrüße das auch. Aber jetzt zurück zu solchen Wendungen. Was sehr schade war, Grogu und Din Djarin trennen sich am Ende von der zweiten Staffel. Und es war wirklich herzzerreißend. Und da hat man gemeint, ja, ich war überrascht, dass der Kleine so schnell weg war. Ich dachte, das geht ein paar Seasons und dann trennen die sich und fertig. Plötzlich ist der Kleine weg. Das hat mich echt zerfetzt. Und dann kommt Book of Boba Fett. Dieser Teaser kommt am Schluss. Und ich muss sagen, ich war als Kind ein mega Boba Fett-Fan, aber aus der alten Trilogie mit der alten Stimme und allem, das war einfach cool. Ja, dann kommt dieser, und ich muss sagen, Boba Fett ist ja in Mandalorian 2 plötzlich erschienen. Und er war so in Character, er war zwar nicht der Boba von damals, aber er war sehr nahe und sehr Maniac und wirklich crazy und super cool. Wie man sich das halt vorstellt, wie einer, der gesehen hat, dass man seinem Vater den Kopf abgeschnitten hat und dann hat er noch so einen Verdauungs, Mord oder Tod überlebt. Einfach super. Und dann kommt dieser Teaser von Book of Boba Fett und es hat irgendwie ausgesehen wie das Beste ever. Endlich kommt Boba zurück. Dann kommt diese Serie und Boba, so sehr ich die ersten Folgen mögen habe und eigentlich die Serie eh okay finde, aber der Charakter von Boba war halt nicht mehr Boba. In Mandalorian 2 war Boba mehr Boba als in seiner Serie. Und ich habe eigentlich gedacht, Mandalorian 3, weil sie haben auch gesagt, sie drehen ja, oder sie haben schon Season 3 und 4 geschrieben. Ich habe mal gedacht, die dritte Serie geht halt so weiter, das Baby ist weg und Mando struggelt halt, ist wieder ein Bounty Hunter. Und struggelt, vielleicht sieht man auch beide, oder wie sie ohne einander strugglen, season lang, oder fast eine season lang. Aber was ja passiert ist, dass man Book of Boba von 7 Folgen hat man einfach 2 Folgen Boba Fett weggenommen und reine Mando, das war reine Mando, das waren reine Mando Folgen. Und
auch die besten Folgen des der ganzen.
Sie waren genial. Ich meine, eine total eigene Din Djarin-Folge, super. Die zweite war wieder mit Luke. Und Luke hat noch hat jetzt diesmal besser ausgesehen. Kleiner Side-Fact. Es gibt einen YouTuber und der macht immer diese Deepfakes von Schauspielern. Der macht Indiana Jones mit Tom Selleck und so weiter. Und der macht es aber so gut. Es sieht so echt aus, dass Lucasfilm den Typen geheirat hat für Book of Boba Fett, um den Look zu machen. Und das sieht man auch. Also ja, das war noch ein Step up. Finde ich auch cool, dass die so offen sind und so Leute da wirklich reinholen, so talentierte Leute. Ja, auf jeden Fall, long story short, in Book of Boba Fett, was eigentlich eine Boba Fett-Serie sein soll, kommt Grogu und der Mandalorian wieder zusammen. Und Staffel 3 startet einfach mit denen zusammen. Jetzt für uns Star Wars Fans ist das ja kein Problem, oder? Und es hat immer ein Jahr gedauert. Jedes Jahr kam eine Staffel, dazwischen kam halt Book of Boba. Und wir verpassen eigentlich nicht, wie das weitergeht. Nur zum Beispiel, meine Eltern schauen das auch, oder? Meine Mutter mit 67 schaut das und alle anderen Leute, die jetzt nicht so Star Wars bewandert sind, aber Gefallen an Mandalorian gefunden haben, schauen das auch. Die schauen Staffel 1 oder auch jetzt, die schauen Staffel 1, Staffel 2 und wollen dann Staffel 3 weiterschauen und wissen gar, oder? Und kennen sich dann gar nicht aus, weil ihnen niemand sagt, dass eigentlich dieser wichtige Part von der kompletten Story in Boba Fett, mittendrin in Boba Fett, irgendwann weitererzählt wird. Das ist ja Folge 5 und 6.
Also, genau.
Und das ist das, was ich schade finde, dass ich weiß nicht, wer da am Schalter war, aber das finde ich schade. Das war wirklich schade. Und wie gesagt, es hat ein bisschen auch den Abschied zwischen Grogu und Din Djarin ein bisschen geschmälert, weil die eben gleich wieder zusammen sind. Das war sehr, sehr schade. Aber ich muss nochmal sagen, die Zeit, die diese Folge mit Mandalorian allein und mit Luke und Grogu, die waren top Star Wars. Also ja, auch diese Ironie mit Luke. Luke wird von diesem Yoda-Alien ausgebildet und nachher hat er eine Art Baby von dieser Spezies und teacht dann ihn. Also super.
Ja, es waren tatsächlich, also das waren die zwei besten Folgen aus The Book of Boba Fett. Ich weiß leider nicht, was. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was hättest du anders gemacht? Ich könnte es dir nicht sagen, aber das, wie uns Boba Fett versprochen wurde in Mandalorian Season 2, mit, ich möchte nur die Folge 14, also The Tragedy, wo Grogu entführt wird und und ich glaube, das ist die Folge, wo das Schiff zerstört wird, die Razor Crest, und wo Din, Boba und wie heißt sie, Fennec Shand gemeinsam gegen das restliche Imperium kämpfen und versuchen, dass der Kleine nicht entführt wird. Das war Boba Fett, so wie man sich vorgestellt hat, so wie man ihn kurz gesehen hat in Die Rückkehr der Jedi-Ritter, bevor er in den Sarlacc gefallen ist. So ist er vermarktet worden in den 80ern. Und noch cooler war er quasi im jetzt ist es Legends, aber es gab ja auch eine komplette Buchreihe, wo die Star Wars Serie weitergeführt worden ist, und natürlich auch die Boba Fett-Geschichte, die da schon gründiger ist und ganz anders als das, was wir jetzt haben. Das ist ganz klar, weil es ist halt jetzt Legends und nicht mehr Part von the Game oder nur Teile davon. Sie picken sich natürlich die Kirschen raus. Und das habe ich mir dann halt auch in der Serie von Boba Fett erwartet. Und das, ich weiß nicht, das, dieses esoterische sich selbst finden bei den Tusken Raidern, na, es ist einfach nicht angekommen bei mir. Und auch das Finale war dann, das kam mir dann wieder etwas überschnell vor, weil plötzlich, in irgendeiner Folge hat er einen Rancor bekommen und der kommt jetzt wieder vor und dann reitet er auf dem, weil das sieht aus wie ein Bild aus der Werbung aus den 80ern. Man dachte dann, was ist hier passiert? Und das Beste aus der Serie waren tatsächlich die zwei Mando-Folgen, in dem halt erfahren hat, was ist. Und was du richtig angesprochen hast, jetzt nicht Star Wars oder nicht so, die sich einfach nicht so für die Lore interessieren, was Star Wars betrifft. Ich habe auch dann erst durch Interviews und sonstiges von Dave Filoni und Favreau erfahren, dass die Zeit zwischen diesen Folgen, wo Grogu bei Luke ist, und dem Beginn von Season 3 von Mandalorian 2 Jahre vergangen sind. Und man denkt so, okay, wäre vielleicht auch ganz cool gewesen, das einzuwerfen. Weil gibt dann doch wieder ein bisschen mehr Kontext. Ich meine, das ist dann derselbe Fehler irgendwo, den sie bei Rey schon gemacht haben. Wieso kann sie plötzlich das alles? Sie hätten ja nur mal kurz droppen müssen. Hey, da war jetzt 2 Jahre bei dem und hat sich dann aber trotzdem dafür entschieden, er will zu Din zurück und den Weg des Mandalore gehen oder wie auch immer. Einfach so kleine Dinge. Sonst ist so viel gut überlegt bei der Serie und dann stolpern sie über solche Sachen.
Ja, wirklich schade. Ja, ich meine, Boba hat für mich schon gut angefangen. Ich meine, man sieht ihn in dem Sarlacc-Pit wieder zu sich kommen und wie er rauskommt. Das war einfach grandios.
Anfang grenzgenial, ja.
Die Western-Musik, also überhaupt die Mandalorian- und Boba Fett-Musik, Hammer. Also anders als man es gewöhnt ist von Star Wars, wer hätte sich gar nicht denken können, dass das funktioniert, aber Hammer. Und dann, seine Zeit bei den Tusken Raidern, ich habe es gar nicht so schlecht gefunden. Es hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Also ich glaube, das Beste war der Schluss von der zweiten Folge, wo er aufgenommen wird und mit denen tanzt. Das war auch für mich wieder Star Wars. Aber danach war er ziemlich lame, da hat er ziemlich seine Szene verloren. Also eine Person hat seinen Part gehabt, das war Fennec Shand, oder? Das war
die war grandios.
Die war super, aber so hätte ich einen Boba auch gern gesehen, oder? Der
ja.
Ich will so einen Western-Boba, ich will so einen fiesen Boba. Ich meine, der kann ja zu fiesen Typen fies sein, aber Boba muss fies sein und smart und keine Ahnung, immer einen Schritt weiter als alle anderen. Aber in der
Richtig.
Serie hat er sich von allen was sagen lassen und jeder hat ihn überstimmt und gesagt, was er tun soll. Es war nicht so, es war nicht Boba.
Ja, ich meine, okay, es sind vielleicht so diese, warte mal, wie lange war es dann? 5 Jahre in der Salergrube, wer weiß, wie sehr dich die ändern. Aber trotzdem, es war einfach nicht das, was man versprochen bekommt, oder was ich mir dachte zu bekommen, als ich die Folge gesehen habe in The Mando Season 2, als das, was es dann geworden ist. Und nur um den Name Drop jetzt noch hinzukriegen, der Ludwig Göransson, der den Soundtrack für The Mando
Grandioser
Book
Typ.
of Boba Fett macht.
Grandioser.
Grandios, einfach grandios. So,
Ja,
überhaupt nicht Star Wars, aber so passend.
komplett andere Herangehensweise. Ich meine, wer traut sich das? Ich denke an Rogue One, der Soundtrack. Der hat mich jetzt nicht so umgehauen. Also überhaupt nicht. Was ich aber weiß, ist, ich glaube, die haben nur 3 Wochen Zeit gehabt, um das komponieren.
Ja,
Eine
sowas.
eigene Geschichte. Und das merkt man auch. Aber eben, da hat man versucht, auf John Williams zu machen und so. Was ich auch verstehe, muss ja so sein. Und dann kommt da Mandalorian.
Eh.
Ja, und es ist ganz was anderes aber es ist so Star Wars, weil es klingt so off und so fremdartig und super.
Ja, aber
Also
es passt absolut rein trotzdem, ja.
absolut, ja, ich liebe es. Also ja.
Naja, ich glaube, dass ich dann vielleicht von uns alle der Umgänglichste bin, weil ich halt nicht so auf dieses Source-Ursprungsmaterial, auf diese alte Trilogie gespitzt bin. Weil mir hat Book of Boba sehr gut gefallen. Also es hat mich als absoluten Null. Mir war Boba damals wurscht in der Trilogie. Ich meine, hallo, der hat genau einen Auftritt und da fliegt irgendwie in den Sand oder sowas. Also ich habe den nicht anders abgespeichert. Der war für mich ein absolut nichtiger Charakter. Folglich war ich über die. Ich habe keinerlei Erwartungen an diese Serie gehabt. Null. Entsprechend hat es mich bei null abgeholt und hat mir eine interessante, wieder westernartige, zwar bei weitem nicht so western wie Mandalorian, aber trotzdem eine sehr gut westernlastige Serie geliefert. Und ich habe mir das gerne angeschaut. Ja, ich habe es nicht. Michi, du brauchst nicht so ungläubig schauen. Ich habe mir Book of Boba wirklich, wirklich gerne angeschaut.
Nein, ich habe.
Was?
Es war sehr passend. Ich habe nicht deswegen geschaut, sondern dein Audio war gerade ein klein wenig anders, was wir gedacht haben, was denn jetzt passiert.
Inwiefern?
Keine Ahnung, du hattest gerade keinen Halt drauf oder egal, wurscht. Lass dich nicht ablenken und rausbringen.
Warte mal, hat das vielleicht mit dem. Ist der Hall jetzt wieder weg?
Nein, jetzt ist wieder da.
Okay, so jetzt haben. Ich muss sowieso mit meinem eigenen Ton ein bisschen spielen. Ich bin echt unzufrieden. Ich sitze hier am Dachboden in der ehemaligen Uhrenwerkstatt meines verstorbenen Schwiegervaters und da ist so viel Hall und ich probiere schon alles, wie du siehst, ich habe schon mittlerweile einen Schallschutz und ich krieg den scheiß Hall nicht weg und ich weiß nicht warum. Ja, wurscht. Jedenfalls, was ich vielleicht an der Mandalorian kritisiert ha habe, hätte, kritisieren würde, ist, mir war das dann ab einem gewissen Punkt zu sehr auf History, zu viel Kulturhistory der Mandalorianer, was aber notwendig war für die Serie. Es musste sein, es war notwendig, es hätte mich nur, wäre es noch mehr gewesen, das hätte mich verloren.
Und wie gesagt, sie haben es wirklich nur die Oberfläche angekratzt. Also wenn sie da wirklich Deep Dive gemacht hätten, hätten sie eine eigene Folge noch gebraucht dafür.
Ich hätte aber nichts dagegen gehabt, eine ganze Staffel zum sehen, die quasi der Wiederentdeckung der mandalorianischen Geschichte in diesen Ruinen unten gemacht hat. Also quasi wirklich so, okay, sie sind jetzt auf Mandalore und erforschen diese Ruinen der alten Stadt und da sind
Schau Clone
dann.
Wars und Rebels, da hast du all das, was passiert, und du darfst nicht vergessen, in zeittechnisch, timeline-mäßig,
Ja, aber
ist da nicht so viel Zeit
da bin ich
dazwischen.
beim Manuel, die Animierten, ich weiß nicht, sie
Nein, nein,
zählen mich nicht.
du sollst dir nicht alle Folgen schauen. Du kriegst eine Liste von mir, schaust sie dir an, das sind vielleicht 10 Folgen, lass es 15 sein, wo du wirklich das alles drinnen hast und wo du halt auch einfach dieses Kulturelle von Mandalore auch mitbekommst.
Ich möchte es ja nicht erzählt bekommen, was vorher war. Ich möchte jetzt, dass Din Djarin und die anderen gemeinsam mit Grogu in seinem Robosuit da runtergehen und die Minen erkunden und da auf coole, neue Sachen stoßen oder auch eben auf so Feinde wie den einen, der Din Djarin grillen will. Sowas, oder diese Tauchgänge da oben in das Wasser, wo dann diese riesen Monster sind, sowas will ich sehen.
War cool, ja.
Das war geil, das habe ich gefeiert, aber in der dritten Staffel
hat es mich fast ein bisschen verwirrt, was ist jetzt eigentlich Haupthandlung, was nicht, weil ist jetzt die Haupthandlung, dass der Din wieder bei die Mandalorianer ist, ist die Haupthandlung, dass das, na, wie heißt's,
Bo-Katan.
Bo-Katan, Cree, dass die wieder quasi in die Macht kommt, ist jetzt Haupthandlung, dass Moff Gideon frei ist, was ist die Haupthandlung? Zu viele verschiedene Haupthandlungen, und sowas mag ich persönlich mag es nicht. Ich habe lieber eine fokussierte Handlung mit einer Nebenhandlung. Dann kann ich ein bisschen, viel besser auf das Ganze einlassen. Aber liebe Jungs, ich habe nachgeschaut in der Zwischenzeit, wo ihr da eigentlich eure Kritikpunkte geäußert habt. Ich habe eine Seite gefunden, ihr habt mitgezählt. The Mandalorian hat einen Death Count von 984 insgesamt. Season 2 ist Spitzenreiter mit 532. Season 1 mit 234 und Season 3 mit 237.
Oh, danke. Haben wir das geklärt? Ja, mir war es wirklich wichtig, das anzusprechen, weil das ist das, was niemandem auffällt. Ich sage, es geht wirklich brutal zur Sache.
Und die
Aber das heißt,
meisten
es
haben
war.
natürlich Din Djarin umgebracht mit 305, dicht, also ist dicht gefolgt. Auf Platz 2 Bo-Katan mit 76.
Riesengap, oder? Und das ist der Gute, oder? Der führt.
Ja, das ist der Gute dafür. Der Luke Skywalker bringt 39 Leute um, Boba Fett 47, IG-11 52, ja, Fennec 27, also es sind schon ein paar, aber mit großem Abstand Din Djarin.
Ja, der darf das, der ist Hauptcharakter.
Wie viel killt Grogu?
Ich schau mal, ob der überhaupt in der Liste drinnen ist. Ich glaube, der killt maximal dieses eine Viech, was er da verputzt hat.
Ah ja,
Nein, Grogu nicht in der Liste.
stimmt.
Doch! Grogu ist in der Liste, 7 Kills.
Ah, stimmt, die Eier.
Ah, stimmt, der frisst die Eier, der frisst die Eier. Und hat er nicht mit seinem Robosuit auch irgendwas gemacht?
Ja, aber das meine ich, ja. Es ist, und ich finde das cool. Ich finde das wirklich
Ich habe
cool.
mich deppert
Ich sage
gelacht, ganz
immer
ehrlich.
Disney und Baby Yoda, wunderbar. Aber es geht wirklich hart zur Sache. Also muss man wirklich sagen, ja, es geht wirklich brutal. Ja. Also keine Ahnung, dritten Season habe ich einen Genickbruch gesehen. In der zweiten bricht auch einem das Genick. Es ist ein Wahnsinn.
Also,
Man hört es richtig so. Ja.
Grogu ist nur 5 Kills hinter Moff Gideon. Also ja, ich habe Seiten gefunden, die mitgezählt hat und wir nehmen jetzt mal an, dass diese Zahlen da stimmen. Wir gehen vom Guten aus und wir wollen jetzt nicht anzweifeln. Falls irgendwer von unseren Zuhörerinnen, Zuhörern, andere Zahlen liefert, bitte einfach auf Facebook unter dieser Folge kommentieren, dann wissen wir's. Aber insgesamt, glaube ich, können wir, um die Folge jetzt nicht großartig ausarten zu lassen, weil Manuel muss jetzt dann arbeiten gehen, können wir sagen, wir
Muss
sind
wirklich schreiben.
definitiv begeistert von
Musst
The
du mir Kopfgelder
Mandalorian.
eintreiben?
Aber The Mandalorian ist jetzt aus, oder?
Nein.
Ah, die vierte
Satz
Staffel ist
ist.
schon geschrieben. Ich weiß, der Schluss vom dritten lässt auf anderes schließen, aber es kommt der vierte Staffel definitiv.
Also ich muss auch sagen, es wäre für mich eigentlich, wenn es jetzt aus wäre, top. Wäre
Ja.
ein super Ende. Also das,
Vor
und das
allem
ist das, was
dieses finale Bild. Es war
eben.
perfekt. Danke.
Und genau
Aber
das ist, was ich vorher gemeint habe. Das ist, dass meine Angst ist, dass ich jetzt übertreiben kann. Jetzt kommt noch eine vierte Staffel von Mando, dann noch eine Serie, die reinklingt ins Mandoverse und dann der Film zum Abschluss. Und sie hätten ein klasse Ende für diese ganze Geschichte. Und ab jetzt kann man sagen, okay, jetzt geht halt, oder sie machen es schlau und gehen zurück, wie es bei Season 1 war. Du hast quasi das Monster of the Week, den Auftrag, den sie haben, aber keine Overall-Story. Oder vielleicht kurz ab und zu, keine Ahnung, dass du erfährst, ja, Bo-Katan und die neuen Mandos sind jetzt dort und dort und der Wiederaufbau ist im Werden. Oder eine Folge, wo du dann kurz dort bist, meinetwegen.
ja, was der Monster of
Aber
the Week kannst 15 Staffeln lang spielen, sieh dir Supernatural an.
schau dir Akte X an.
Oh ja. Ja, Staffel 1 war irgendwie, also so grandios Staffel 2 war, aber Staffel 1 war richtig cool, weil es was
Weil es was
Eigenes.
Neues war.
Es war eigen, es hat nichts anderes von anderen Sachen hergeholt, also mal storytechnisch, sondern war komplett eigene Story. Ja. In der zweiten haben sie es dann schon fast übertrieben mit den ganzen Cameos, Boba Fett, Ahsoka, Luke und so weiter. Ja, ich meine.
Ja, aber wir haben fast 20 Minuten über Lukes Auftritt gesprochen in der zweiten Staffel. Also allein das war's wert.
Es war okay, oder? Aber ich möchte sagen, die Serie war ziemlich cool in der ersten Season, wo es einfach was Eigenes war. Und dann plötzlich ist man da wirklich wieder mitten in dem Canon-Stuff ohne Ende, oder? Ich meine, es funktioniert. Ich beschwere mich, das ist ja mal auf hohem Niveau. Ich beschwere mich, glaube ich, nicht einmal, aber ist nur Fact.
Ja, da bin ich voll bei dir. Also die erste war wirklich noch so quasi ein Miniversum in dieser ganzen Star Wars Lore drin, wo es wirklich nur um Din und Grogu, oder damals hat man den Namen noch nicht mal gehabt, da war es immer noch Baby, oder? Ging und deren Probleme mit Moff Gideon und Werner Herzog.
Super, super. Mein Gott, ich war wirklich traurig, wo der tot war. Das hätte ich mir nicht gewünscht. Also, ja.
Ja, aber ich war überrascht, dass er überhaupt so lange dabei war, weil ich glaube nicht, dass der wusste, was der da macht oder in was für einer Serie der da ist.
Er hat keinen Star Wars Film gesehen.
Absolut nicht.
Das ist der einzige Mensch auf dem Planeten, dem ich das verzeihe.
Ja, stimmt.
Ja. Ja, und die Blurks, oder? Die, das kann man Cameo nennen, weil ich gedacht, boah, genial, und ja, endlich wieder Star Wars. Und diese Blurks, oder, die sind noch nie vorgekommen. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann kommen sie
doch drauf. Doch,
die waren in den Ego-Filmen.
Die waren und in den Animationsfilmen, genau.
Ja, in Stop Motion, also in den 80ern, in diesen Ewok-Filmen.
Oh mein Gott, Karawane der Tapferen und oh mein Gott.
Aber ja. Das habe ich zuerst gar, das habe ich schon vergessen gehabt. Und
ich habe es, glaube ich, verdrängt. Nein, die sind wirklich, wirklich, wirklich schlecht. Sogar für damalige Verhältnisse schlecht.
Entschuldigung.
Das ist der Maß aller Dinge, die damaligen Verhältnisse, und selbst da abkacken, das heißt schon was.
Ja, das ist ungefähr auf dem gleichen Niveau wie das Holiday Special.
Aber was ich noch preisen möchte, ist wirklich, also Pedro Pascal, man darf nicht vergessen, er ist nicht immer in der Rüstung. Also nicht nur wegen Stunt, sondern er ist auch oft verhindert. Und es gibt.
Weil er gerade Last of Us drehen muss.
Ja, es gibt ganze Folgen, da ist er gar nicht in der Rüstung, oder? Also das ist Fakt. Aber was ich sagen muss, ist, die Gestiken von diesen drei, also es sind drei Schauspieler, so viel ich weiß. Die Gestiken sind ein Wahnsinn, oder? Weil die geben die Emotion wieder, obwohl man das Gesicht nicht sieht. Und was also Pedro Pascal grandios macht, ist, der Typ ist ja nicht nur Schauspieler mit Gestiken und Gesichtern, sondern seine Stimme. Ich meine, der arbeitet ja wirklich viel mit seiner Stimme und man hört richtig diese Emotionen und so heraus. Top. Es gibt eher ein Bild, wenn er es aufnimmt, dann hat er Kissen in der Hand, oder? Was Grogu darstellt. Also, er ist da wirklich in Character. Und filmtechnisch muss man auch noch ansprechen, diese Wall, diese Technik, die sie da haben mit der Unreal Engine, die drehen ja alles in einem Studio. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst.
Aber, ja.
Ja, und viele kritisieren das und sagen dann, ja, Endor fühlt sich besser an, weil es richtige Sets waren, aber ich muss wirklich sagen, ihr habt bei Mandalorian fühle ich mich nie so eingeengt oder irgendwas. Ich finde diese Technik extrem grandios. Und das ist auch im Sinne von George Lucas, weil dem war es immer Anliegen, dass man die Technik weiterführt und neue Sachen macht. Und das hat er ja mit seinen Star Wars-Filmen immer gemacht. Und diese Tradition geht wunderbar in Mandalorian weiter.
Naja. Bin ich voll bei dir. Also ich glaube, es ist einfach nur, sie nennen es auch nur The Wall, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche.
Ja, es ist so.
Im Grunde ist es eine LED Wall, eine richtig durchkonzipierte.
Ja, also wenn sich die Kamera bewegt, bewegt sich der Hintergrund mit und drum wirkt das so riesig und so tief. Das ist
Scheiße.
Extrem smart. Ja, es ist extrem smart gemacht. Ich meine zum Beispiel The Tragedy, die Folge, die du angesprochen hast, die haben sie wirklich im Freien gedreht und das merkt man auch ein bisschen.
Ja, aber wenn man weiß, wer der Regisseur von der Folge war.
Oh ja,
das
ja.
Das war niemand anderes als Robert Rodriguez. Und da gab es so ein geiles, oder da gibt es auch ein geiles Making-of, das findet man fix auf YouTube. Der hat das Storyboard wirklich, also was der Manuel vorher angesprochen hat, mit Actionfiguren, Star Wars Actionfiguren, vorgespielt im Garten bei ihnen und hat es dann 1:1 übernommen in dieser Folge. Und deswegen ist diese Folge einfach so grenzgenial.
Absolut. Der einzige Kritikpunkt, was ich in der Folge habe, ist, dass der Temuera Morrison, der ist ziemlich korpulent. Also für einen Boba, der gehungert hat in diesem Saal, ist er ziemlich Und danach
Ja.
Fett passt wirklich zu ihm, weil die Rüstung ist immer ein bisschen zu.
Der Volume heißt's, nicht der Wall, der
Ja, genau.
Volume.
Na gut, meine Lieben. Jetzt haben wir da echt eine Zeit, mehr oder weniger so. Es war ja jetzt wirklich ein Review. Wir haben jetzt ein Review gemacht zu The Mandalorian. Und ich denke mal, wir können jetzt an einem Punkt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir sagen können, wir können ein Fazit ziehen. Ein Fazit, mit dem wir uns verabschieden werden zu quasi an unsere Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörers. Michi, wenn die jetzt wer fragt, hey, kannst du mir Mandalorian empfehlen oder nicht? Wie ist denn das so? Was ist dein Kurzfazit?
Wie kurz darf ich? Nein, also
knackig.
Knackig. Wenn du noch, machen wir es mit den Eingangsworten, wenn du noch nie was mit Star Wars zu tun hattest und gerne einen Einstiegspunkt hättest, ohne zu viel lernen zu müssen und um vielleicht ein bisschen diese ganze Magie, die Star Wars mit sich bringt, mitzubekommen, ist wahrscheinlich The Mandalorian wirklich der beste Einstieg. Und wenn du sagst, hey, jetzt mag ich mehr wissen über dieses ganze Universum, dann stehen dir sämtliche Türen und Frachteingänge zur Verfügung und go for it.
Manuel, jemand fragt dich, hey, wie ist denn Mandalorian? Sollt ihr das aus?
Ja, absolut. Also, wie vorher schon angesprochen, ich mag die alten drei Star Wars Filme, wird auch immer so sein. Und Mandalorian ist für mich das erste Mal Star Wars seit Star Wars. Und damit meine ich den letzten Film Return of the Jedi von 83. Und ja, und Star Wars ist für mich, ich schaue zum Beispiel keinen Sport oder so und habe halt meinen Alltag und wie jeder seine Alltagsprobleme. Und für mich ist Star Wars einfach mal eine schöne Ablenkung. Ich setze mich hin und schaue Star Wars und denke mal einfach nicht über mein Leben nach und kann mich auf dieses Abenteuer einlassen. Und genau das gibt mir Mandalorian wieder. Also grandios. Ich hätte nicht mehr gedacht, dass ich so Star Wars wieder mal erleben kann. Ja.
Übertrumpfe diese Schlussworte, Sinan.
Ich möchte auch wirklich noch außen sagen, egal wer mich fragen würde, ich würde sagen, ja, Mandalorian ist auf jeden Fall sehenswert. Aufgrund der schauspielerischen Leistung, aufgrund der Puppeteers und der prosthetischen Arbeit der Maskenbildner, aufgrund der wirklich geilen Bildsprache, die es da in diesem Wild-West-Look abgeliefert haben. Es ist, wie es der Manuel vorher schon so schön gesagt hat, cineastisch einfach großartig anzuschauen. Das ist echt Fernsehen vom Feinsten. Da fehlt ja nichts. Die Soundtracks sind großartig, die Bilder, die sind wunderschön. Und es wird eine echt schöne, runde Geschichte erzählt. Ohne zu viel Tamtam. Und auch das, was ich persönlich kritisiert habe, ist notwendig, diese Hintergrundinformation, dieses bisschen Kulturgeschichte der Mandalorianer, um das Bild wirklich abzurunden. Und das finde ich ist heutzutage etwas, was wir sollten kriegen, ein rundes Bild, egal ob jetzt Film oder Serie. Überall sind irgendwo so lose Fäden, die unbeantwortet bleiben. Und ich finde, bei The Mandalorian ist mir zumindest kein loser Faden gerade überblieben, den ich dringend hätte beantwortet braucht. Insofern, ich fürchte mir jetzt da ein bisschen vor der Staffel 4, ehrlich gesagt, ich habe das nicht am Schirm gehabt, dass eine vierte Staffel kommt. Für mich war das jetzt so schön abgeschlossen. Ich würde es so feiern, wenn es nichts mehr kam. Aber alles, was kommen kann, könnte auf dieses Meisterwerk, was es bis jetzt ist, echt einen Schatten werfen. Und zwar kann schön. Und das fürchte ich ein bisschen.
Du meinst sowas wie die dunkle Bedrohung?
Angriff der Klonkrieger.
Sowas wie ich mag keinen Sand. Er kratzt.
Aber mir ist noch was eingefallen. Aber ganz kurz gefasst. Die Serie hat Herz. Wird Herz. Und die Macher haben einfach eine unglaubliche Fantasie.
Sie sind einfach selbst Star Wars Fans, seit sie ja klein sind.
Ja,
Dave Filoni
ja,
und Favreau ja. Sind einfach solche Star Wars Nerds wie Manuel und ich.
Ja, von Fans für Fans.
Ich finde, das merkt man bei Favreaus Arbeit generell. Ich meine, er spielt ja in Iron Man mit. Er ist ja der Happy Hogan, der Chauffeur. John Favreau, da merkst du es richtig an, das ist ein Kind der 80er. Eigentlich sogar Kind der 70er. Der ist mit dieser ganzen Scheiße groß geworden. Und der lebt jetzt seinen Traum, dass er an seine ganzen Kindheits-Franchises, die er geliebt hat, darf er jetzt arbeiten und rumdoktern. Und du merkst das Herz außer. Da merkst du richtig das Fanherz, außer bei allem, was Jon Favreau angreift.
Ja, und er hat sich ja auch den Fanwunsch erfüllt. Also da war ja, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, sogar Synchronsprecher in Clone Wars und Rebels von
Möglich.
einer der Mandalorianer-Figuren. Also
Ja, er ist bei
Nerd hoch
Season
10.
drei. Ja.
Möglich, möglich. Drum, gebt das Material in die richtigen Hände, dann wird's auch was. Gebt das Material in die richtigen Hände. Weil es bringt nichts, wenn man sagt, okay, jener Regisseur oder Regisseurin ist gerade mega in. Mit dem falschen Material kann halt der nicht umgehen. Das ist halt leider einfach so. Du bittest ja auch nicht an veganen Starkoch, dass er das beste Steak hinschnitzt. Das machst du einfach nicht. Das tut man nicht. Punkt. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. So, das war die Sonderfolge. Ich hoffe, dass ich mich diesmal nicht vertippt beim Eingeben. Sonderfolge zu The Mandalorian. Wird auch wieder zwischengeschoben. Und wir hoffen trotzdem, dass es Spaß gemacht hat und dass ihr uns gerne zuhört beim Schwadronieren. Diesmal ein bisschen mehr ins Reflektieren und weniger ins Analysieren. Und es verabschieden sich von euch Glatze 1 Michi.
May the force be with you.
Es verabschiedet sich der charmant aussehende, leider kennt es nicht, sehen, Manuel.
This is the way.
Und Glatze Nummer 2 bin ich und ich sage